ARD.
Entscheidungshilfe für die Bundestagswahl. Was der Wahl-O-Mat so kann.
Viele klagen über zu wenig Schlaf. Wie wir besser schlafen können.
Und warum viele Karnevals- und Faschingsgruppen mit neuen Sicherheitsvorgaben für Umzüge zu kämpfen haben.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Freitag, der 7. Februar ist heute. Guten Morgen.
Morgen, wir sind Sebastian Trepper und Julia Barth. Schön, dass ihr uns zuhört. Ich habe neulich schon mal an dieser Stelle gesagt, ich fand es lange nicht mehr so schwer, mich zu entscheiden, welcher Partei ich bei der Bundestagswahl meine Stimme geben soll. Deshalb ist es gut, dass es den Wahl-O-Maten gibt. Seit gestern ist der online und deshalb reden wir drüber.
Funktioniert im Grunde ganz simpel. Der Wahl-O-Mat ist ein Online-Tool, in dem 38 Thesen aufgelistet sind. Alle Parteien, die bei der Bundestagswahl in gut 2 Wochen antreten, haben die beantwortet, auf Grundlage der jeweiligen Wahlprogramme. Und jetzt kann man eben für sich selber gucken, wie stehe ich eigentlich zu Aussage XY und das dann jeweils anklicken. Am Ende spuckt der Wahl-O-Mat aus, welche Partei am ehesten meinen Überzeugungen entspricht.
Ich habe das gestern direkt mal durchgespielt. Da werden ja ganz unterschiedliche Themen abgeklopft. Die erste These zum Beispiel lautet, Deutschland sollte die Ukraine weiterhin militärisch unterstützen. In einer anderen geht es ums Bürgergeld mit der These, das sollte denjenigen gestrichen werden, die wiederholt Stellenangebote ablehnen. Und zu jeder Aussage kann man dann anklicken, ich stimme zu, ich stimme nicht zu oder neutral.
Ich habe es ehrlich gesagt doppelt gemacht. Erst gestern, dann heute Morgen nochmal. Ist ein bisschen was anderes rausgekommen, aber die Richtung bleibt schon ähnlich, also das funktioniert.
Ja, aber manchmal erinnert man sich dann gar nicht mehr so richtig, ja, was man beim letzten Mal gesagt hat. Ne? Ich habe mal wieder gemerkt, ich finde es gar nicht so leicht, mir zu allem eine Meinung zu bilden. Manchmal kann ja sowas gerade bei einem komplexen Thema, kann man das ja nicht einfach so mit Ja oder Nein beantworten.
Ja, und in so einem Fall kann man auch die These überspringen. Ist übrigens manchmal besser, als auf neutral zu klicken. Wenn man das macht, guckt die Maschine nämlich, welche Partei dazu eine neutrale Position angibt und wertet das entsprechend. Das kann das Ergebnis verzerren.
Wenn man alle Thesen durchgeklickt hat, kommt am Ende noch das Feintuning. Das ist optional, aber eigentlich auch ganz gut. Da könnt ihr nämlich Antworten doppelt werten, wenn euch ein Thema bzw. eine These besonders wichtig sind.
Aufgesetzt wird der Wahl-O-Mat von der Bundeszentrale für politische Bildung, also einer Bundesbehörde, und die schickt dafür ein Team aus jungen Wählerinnen und Wählern los, die Parteiprogramme scannen und dann in mehreren Workshops an die 100 Thesen erarbeiten. Dann gehen die eben an die Parteien und wenn alle geantwortet haben, dann wird festgelegt, welche Thesen es in den Wahl-O-Maten schaffen, also wo sich das inhaltlich lohnt.
Ganz wichtig, der Wahl-O-Mat ist keine Wahlempfehlung. Es geht tatsächlich nur darum, eine Infoquelle mehr zu liefern für meine Wahlentscheidung. Und die, die den Wahl-O-Maten benutzen, die machen das auch so. In einer Umfrage der Bundeszentrale für politische Bildung haben mehr als 90% gesagt, ich habe schon eine Position für meine Wahlentscheidung. Die meisten nutzen den Wahl-O-Maten dann dazu, diese Position noch mal zu überprüfen. Allein gestern am ersten Tag haben übrigens schon 5 Millionen Leute den Wahl-O-Maten gemacht.
Der Wahl-O-Mat ist vermutlich das bekannteste, aber auch nicht das einzige Werkzeug, das es gibt. Die Uni Münster hat zum Beispiel den Wahlkompass aufgelegt und seit ein paar Tagen neu gibt es dieses Mal den Real-O-Maten. Den hat die Transparenzplattform Frag den Staat aufgelegt. In Zusammenarbeit mit anderen eher linken Organisationen wie Sea-Watch oder der Deutschen Umwelthilfe. Der Unterschied zum Wahl-O-Maten ist, da werden die Positionen nicht mit den Wahlkampfversprechen der Parteien verglichen, sondern mit dem Abstimmungsverhalten im Bundestag.
Auch den habe ich gestern mal durchgespielt und da doch nochmal andere Ergebnisse bekommen als beim Wahl-O-Maten. Also da waren bei mir andere Parteien vorne.
Den Wahl-O-Maten findet ihr übrigens ganz einfach über die Seite tagesschau.de. Wir haben euch den Link aber auch in die Folgenbeschreibung gepackt. Und nochmal, er ist nicht dazu da, um euch zu sagen, was ihr wählen sollt, sondern vor allem dazu, Positionen abzugleichen.
Und auch wir geben euch natürlich keine Wahlempfehlung, aber wir statten euch mit Infos aus, damit ihr eure Wahlentscheidung gut treffen könnt. Dazu machen wir insgesamt 4 Spezialfolgen zu unterschiedlichen Themen, die bei dieser Wahl wichtig sind. Annika hat sich mit dem Thema Wohnen beschäftigt, Moritz hat gefragt, wie es der deutschen Wirtschaft gerade geht und was die Parteien da für Ideen haben.
Die beiden Folgen könnt ihr jetzt schon hören. Morgen kommt dann die dritte, da hat sich Uli mit der Sozialpolitik beschäftigt und sich angeschaut, was die Parteien in puncto Bürgergeld vorhaben. Diese und auch die anderen Spezialfolgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Unsere Kurznachrichten.
Laut aktuellem Deutschland-Trend hat es der Union nicht geschadet, dass sie in der vergangenen Woche einen Antrag zur Migration im Bundestag eingebracht hat, der mit den Stimmen der AfD eine Mehrheit bekommen hat. In der Umfrage von Infratest liegen CDU und CSU sogar leicht zu und bekämen 31% der Stimmen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre. Ein gutes Viertel der Befragten findet das Vorgehen der Union grundsätzlich falsch. Ein knappes Viertel findet den Vorstoß zur Asylpolitik der Union gut, stört sich aber daran, dass sie dafür die AfD-Stimmen in Kauf genommen hat. Und gut 4 von 10 sagen, das war grundsätzlich alles richtig, was CDU und CSU da gemacht haben, auch wenn dafür AfD-Stimmen in Kauf genommen wurden.
Vergangene Woche sind noch mehr Menschen in Deutschland krank geworden. Die Zahlen hat das Robert-Koch-Institut jetzt veröffentlicht. Vor allem Atemwegsinfektionen wie die Grippe machen uns zu schaffen. Schulkinder sind besonders betroffen. Wenn ihr mehr zum Thema wissen wollt, wir haben hier im Podcast ja schon am Montag ausführlicher drüber geredet, hört da doch gerne nochmal rein.
Die Kita ist geschlossen, Krankenhäuser und Banken auch. Der Müll wird nicht abgeholt. Die Gewerkschaft Verdi streikt aktuell in vielen Teilen von Deutschland. Heute fahren in Nordrhein-Westfalen teilweise die Busse und Bahnen nicht. Kommende Woche will Verdi zum Beispiel in Berlin und Sachsen streiken. Die Gewerkschaft fordert mehr Lohn und mehr Urlaub für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst.
In Kroatien soll ein früherer Bürgermeister 1,5 Tonnen Wurst gekauft haben mit Staatsgeldern. Ihm wird vorgeworfen, die Wurst über einen Zeitraum von 3 Jahren unter anderem an Ministerien und Behörden verschenkt zu haben. Das soll umgerechnet mehrere 10.000 Euro gekostet haben. Sachen gibt's.
Was ist eigentlich wichtig, damit man gut schläft? Das Bett, die Uhrzeit, ein anderer Mensch mit im Bett, ein Kuscheltier, was man gegessen hat, die Luft im Raum, die Position, in der man schläft, was man vorher macht, das Licht im Raum. Eigentlich kann man da ziemlich leicht zusammenfassen. Alles ist für den Schlaf wichtig.
Das steht auch in einer Studie der Krankenkasse Pronova BKK, die gerade rausgekommen ist. Und es gibt nicht nur vieles, was den Schlaf beeinflusst. Der Schlaf beeinflusst umgekehrt auch viele Dinge. Laune, Fitness, Konzentrationsfähigkeit und so weiter. Wenn man gut geschlafen hat, wird der Tag gut. Wenn man zu kurz oder unruhig geschlafen hat, dann kann der Tag schon mal anstrengend werden. Das kennen wahrscheinlich auch die meisten.
In der Studie steht es noch ein bisschen drastischer. Wer anhaltend zu wenig schläft, hat ein größeres Risiko für Herz-Kreislauf-Probleme, Depressionen und bekommt auch häufiger Infekte.
Und in Deutschland schlafen sehr viele Menschen zu wenig. Im Schnitt kommen wir unter der Woche ungefähr auf 7 Stunden Schlaf. Und dabei würden die meisten lieber 8 Stunden oder mehr schlafen. Aber die Arbeit, die Familie, der Haushalt oder Hobbys, die fressen dann doch sehr viel Zeit. Und dann gibt's noch wechselnde Arbeitszeiten und Sorgen oder Stress, die einem im Kopf rumspuken. Und die können einen ja auch mal vom Schlafen abhalten.
Wer unter 60 und berufstätig ist, schläft in der Regel weniger und schlechter. Ältere Leute fühlen sich oft ausgeruhter, obwohl sie häufiger aufwachen. Für viele Jüngere ist die Lösung deswegen das Wochenende. Mehr als die Hälfte der Befragten in der Studie schlafen dann aus und erholen sich. Also heute Abend geht in Deutschland das große Pennen los. Ich glaube, ich bin voll dabei.
Ich mache da auch mit. Das tut ja auch schon mal sehr gut, wenn man einfach mal wieder so richtig ausgeschlafen aufwacht. Aber auch Powernaps zwischendurch können helfen. Ganz guter Tipp für alle, die im Homeoffice arbeiten. Einfach mal 10, 20 Minuten schlafen und dann wieder ab an die Arbeit. Das bringt wohl tatsächlich das, was es verspricht, nämlich mehr Power.
Aber wie schlafen wir Deutschen eigentlich? Das hat die Studie ganz schön aufgedröselt, zum Beispiel zum Einschlafen. Ungefähr die Hälfte guckt vorher Fernsehen, ein Viertel liest und Kuscheln und Sex sind auch noch beliebt.
Ja, dabei sind mutmaßlich nicht ganz so viele Klamotten beteiligt. Ansonsten schläft über die Hälfte der Leute in Nachthemd oder Schlafanzug. Ein Viertel hat nur Unterwäsche an, das sind vor allem Männer.
In Partnerschaften schlafen die meisten auch im gemeinsamen Bett, wobei vor allem Frauen sagen, alleine würde ich schon noch besser schlafen. Das liegt daran, dass Frauen sensibler auf Störgeräusche reagieren. Also wenn der zweite Mensch im Bett schnarcht, so wie ich, oder deutlich früher raus muss, auch so wie ich, das sind so Klassiker, die dann Schlaf kosten. Ich merke gerade, was ich für ein furchtbarer Partner bin.
Ach, du machst das ja nicht, um sie zu ärgern. Wobei Schnarchen, da kann ich auch ganz schlecht drüber wegschlafen. Manche helfen sich mit Einschlafmedikamenten. Die nehmen laut Studie 40% der Deutschen. Und Ärzte sagen, pflanzliche Mittel wie Baldrian, Melisse oder Hopfen, die sind da auch kein Problem. Bei Melatonin sollte man schon aufpassen. Und wenn es verschreibungspflichtig wird, dann muss man besonders hingucken. Von Valium zum Beispiel kann man zwar super schlafen, das kann aber auch abhängig machen.
Lieber diese Tipps nutzen. Feste Schlafenszeiten und Rituale helfen, am besten was Beruhigendes wie ein Buch oder eine Tasse Tee.
2 Stunden vor dem Schlafen keine schweren Mahlzeiten oder Alkohol mehr.
In kühlen, abgedunkelten Räumen kann man am besten schlafen.
Und Fernseher, Tablet oder Handy sollte man weglassen. Die sorgen dafür, dass man nicht so gut einschlafen kann. Habe ich übrigens seit einer Weile konsequent aus dem Schlafzimmer verbannt und ich finde, das hilft.
Wenn ihr jetzt bei dem Thema die Ohren besonders gespitzt habt, haben wir den perfekten Podcast für euch, Somnoversum.
Da liefern der Schauspieler Jan-Josef Liefers und der Schlafmediziner Ingo Fietze wissenschaftliche Infos, aber auch schöne Anekdoten zum Schlafen. Den Link zum Podcast packen wir euch in die Folgenbeschreibung.
Nach der Bundestagswahl ist Feiern angesagt, zumindest für diejenigen, die was mit Karneval anfangen können.
Oder Fasching oder Fastnacht oder wie auch immer ihr die fünfte Jahreszeit nennt. Dieses Jahr findet die vor allem auf den Straßen, aber unter verschärften Bedingungen statt. Denn nach dem Anschlag in Magdeburg kurz vor Weihnachten sollen Faschingsumzüge besser abgesichert werden.
In Magdeburg war ja ein Mann mit einem Auto auf den Weihnachtsmarkt gerast und im Nachhinein wurde viel über das Sicherheitskonzept der Stadt gesprochen und über mögliche Lücken in diesem Konzept. Der Täter war nämlich zwischen einer Fußgängerampel und einer Betonsperre durchgefahren und da wird vor allem in Frage gestellt, inwiefern Flucht- und Rettungswege vorhanden und abgesichert waren.
Damit das in Zukunft nicht mehr passiert, sollen jetzt deutlich mehr Fahrzeuge in Querstraßen positioniert werden, um die Zufahrten zu den Umzügen zu blockieren. Und das ist für Vereine, die das ja alles ehrenamtlich machen, eine echte Herausforderung.
Für den Umzug in Paderborn heißt das zum Beispiel, statt 11 Fahrzeuge zur Straßensperrung wie im vergangenen Jahr, braucht es jetzt 47 Fahrzeuge. Und Paderborn ist jetzt nicht die größte Karnevalshochburg in Deutschland, aber letztes Jahr kamen da trotzdem immerhin 40.000 Menschen in die Stadt, um zu feiern. Das Sicherheitskonzept für dieses Jahr hat der Karnevalsverein Hasi-Palau vorgelegt, aber die Stadt sagt, das reicht nicht.
Das Erstaunen war schon sehr groß. Wir haben zwar was gedacht, dass nach Magdeburg oder sowas irgendwas kommen wird, aber in dem Umfang und mit der Manpower und mit der Pkw-Anzahl, die wir brauchen, damit haben wir natürlich nicht gerechnet.
Und der Verein sagt eben auch, das schaffen wir nicht ohne die Unterstützung der Stadt. Wir haben überhaupt nicht so viele Fahrzeuge, um dieses Sicherheitskonzept so umzusetzen. Und wenn es ganz doof läuft, dann müssen wir absagen.
Nee, im Endeffekt sehen wir dann so aus, dass wir, wie sagt man so schön, dann irgendwann kapitulieren und es nicht mehr durchführen können. Und dann ist die letzte Großveranstaltung für die Stadt Paderborn, die für die Stadt Paderborn ist und privat organisiert wird, eben Geschichte.
Ja, so ähnlich droht das auch in der Stadt Neukirchen-Flühen in Nordrhein-Westfalen. Da sagen die Karnevalsvereine eben auch, wir kriegen das neue Sicherheitskonzept so nicht gestemmt. Wir bräuchten 90 Fahrzeuge, um alle Zufahrtsstraßen wie gefordert abzusichern. Und die sind einfach nicht da. Deshalb müssen wir den Rosenmontagszug absagen.
Ich war natürlich total traurig für meine Kinder. Die haben gesagt, warum? Die verstehen das auch nicht so richtig. Ne?
Also ich bin jetzt kein Karnevalist, mir ist das egal. Aber im Hinblick auf das, was den Menschen da entgeht, finde ich das ziemlich heftig. Ja.
Ich denke, es ist ein Politikum, aber sehr schade für die kleinen Kinder hier im Ort.
Endgültig entschieden ist das in Neukirchen-Flühen noch nicht. Die Vereine hoffen, dass sie gemeinsam mit der Stadt doch noch eine Lösung finden und vielleicht die Wirtschaftsbetriebe mit Transportern aushelfen. Also vielleicht wird es ja doch noch was.
Ja, gerade für leidenschaftliche Karnevalisten ist das ja auch ein ziemliches Drama. Egal ob klein oder groß, die freuen sich da zum Teil Monate drauf, Fasching zu feiern und Kamelle zu fangen. Da wäre es schon mehr als traurig, wenn das ausfallen muss.
In einigen Orten wurde diese Entscheidung übrigens schon getroffen. In Kempten im Allgäu zum Beispiel wird der Umzug nicht stattfinden. Der Veranstalter sagt, er kann die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen einfach nicht umsetzen, auch nicht mit Unterstützung der Stadt. In Erfurt wird der Karnevalszug abgesagt, beziehungsweise wird in anderer Form stattfinden, als eine Art Demonstration ohne Wagen und ohne Alkohol.
Für alle, die Fasching feiern, sei nochmal gesagt an dieser Stelle, die tatsächliche Bedrohung klafft sehr weit mit dem subjektiven Sicherheitsgefühl der Menschen auseinander. Also ihr solltet auf jeden Fall nicht mit einem Anschlag rechnen. Aber gerade so Taten wie die in Magdeburg oder auch die Messerattacke in Aschaffenburg im Januar, die machen ja was mit uns. Und deshalb ist es auch beruhigend, dass die Umzüge nochmal extra abgesichert werden.
Da haben natürlich auch die Vereine Verständnis für. Die wollen ja auch, dass alles sicher und ohne Zwischenfälle über die Bühne geht. Sie sagen aber, das kriegen wir Ehrenamtlichen nur hin, wenn uns die Stadt da unter die Arme greift.
Hurra! Hurra! Der Kobold mit dem roten Haar! Hurra! Hurra! Der Pumuckl ist da!
Und zwar in München, da gibt es jetzt Pumuckl-Ampeln, zumindest an einer Kreuzung. Wenn ich die Stadt München wäre, würde ich einfach behaupten, dass auch alle anderen Ampeln in der Stadt Pumuckl-Ampeln sind. Den kann ja eh fast niemand sehen. Also man merkt ja nur an den versteckten Sachen.
Den Gedanken muss ich erstmal sacken lassen. Andererseits frage ich mich, apropos nicht sehen, wie allein die Haare auf so eine Ampel passen vom Pumuckl. Der hat ja eine ganz schöne Mähne. München will dem Pumuckl damit auf jeden Fall ein Denkmal setzen mit diesen Ampeln. Denn rund um die Kreuzung im Münchner Stadtteil Lehl, da ist der Pumuckl auf der Ampel. Da fanden damals die Dreharbeiten zur Kinderserie statt. Dort war die Schreinerwerkstatt von Meister Eder.
Und passend zum Pumuckl verschwinden wir jetzt ins Wochenende. Schön Schlaf nachholen und morgen dann die Wahl-Sonderfolge zu Bürgergeld und Sozialpolitik hören.
Am Montag hört ihr hier Magda und Moritz. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.